Herzlich willkommen. Wir haben heute eine kleine Premiere bei unserem Podcast, denn wir haben zum ersten Mal drei Gäste gleichzeitig zugeschaltet. Mit diesen dreien unterhalte ich mich über zwei fiktive, schwierige Patientenfälle, die einerseits auf der Ebene der Arzt-Patienten-Kommunikation, aber auch auf der medizinischen Ebene eine wirkliche Herausforderung darstellen. Nephrotisches Syndrom, Nierenversagen unter HIV-Therapie, das sind so Stichworte, die für den medizinisch spannenden Fall eine Rolle spielen werden. Bevor wir auf die Inhalte eingehen, freue ich mich aber, meine Gäste erst einmal begrüßen zu dürfen. Mir zugeschaltet aus dem hohen Norden, Katharina Krohn. Moin nach Hamburg.
Moin, Herr Schiffbauer.
Und ich freue mich, zugeschaltet aus Mannheim, dort niedergelassen mit einer onkologischen Fachpraxis, Privatdozent Dr. Roger Vogelmann. Guten Abend, Herr Dr. Vogelmann.
Guten Abend.
Aus Koblenz hier tätig in der immunologischen Ambulanz an der Mittelrhein-Klinik, Dr. Ansgar Rieke. Auch an Sie ein freundliches Hallo. Hallo, Herr Dr. Rieke.
Ja, hallo zurück. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Wir sind am Ende eines langen Tages für Sie in der Praxis. Und in dieser Praxis behandeln Sie unter anderem Menschen mit HIV. Und das ist heute etwas, was man gar nicht oft genug wiederholen kann. Sie behandeln nämlich Menschen mit HIV und das wirklich ein Leben lang. Es geht nicht mehr um dieses AIDS als Syndrom. Ich bin damit noch groß geworden als Kind der 70er. Diese direkte Verbindung mit einer tödlich verlaufenden Erkrankung, sondern heute können Sie eben Menschen, Betroffene, ein Leben lang begleiten. Diese lebenslange Begleitung, das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Schauen wir doch mal in Ihre unterschiedlichen Perspektiven. Was sind denn aus Ihrer jeweiligen Praxisrealität heraus die wichtigsten, die zentralen Säulen? Schauen wir auf so eine lebenslange Begleitung von Menschen mit HIV, wenn wir eine gute, gesundheitsbezogene Lebensqualität erhalten wollen. Vielleicht machen wir den Aufschlag in Hamburg. Was ist Ihnen da wichtig, Frau Krohn?
Natürlich ist es so, dass wir ja in unseren Praxen ganz, ganz unterschiedliche Menschen sehen und dass wir tatsächlich Menschen sehen, die halt eben so, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, sozialisiert wurden mit diesem Schreckensbild AIDS. Und da müssen wir erstmal einen ganz großen Fokus darauf legen, das eben zu unterscheiden und bei den Menschen halt genau zu erfragen, was macht sozusagen eben auch diese Erfahrung, diese Stigmatisierung der Erkrankung mit den Menschen selbst. Das wird hier manchmal beschrieben so als Selbststigma. Und das spielt gerade so in meinem Wirkungskreis. Ich arbeite sehr viel mit Patienten, die einen Migrationskontext haben, auch eine ganz, ganz große Rolle, gerade so im kulturellen Kontext. Beispiele, Patienten, die aus Subsahara-Afrika kommen, sind ja häufig mit Menschen sozialisiert, gerade auch in ihrem engsten Umfeld, im familiären Kreis teilweise oder im Bekanntenkreis, wo irgendjemand HIV-positiv ist. Nichtsdestotrotz sind gerade diese Menschen häufig sehr mit Scham und Schuld behaftet. Es gibt ganz viele Wissensbarrieren im kulturellen Hintergrund, aber auch nicht immer. Manchmal haben wir auch sozusagen Barrieren im Kopf und denken, wir müssen erstmal über alles aufklären. Und das ist auch gar nicht unbedingt der Fall. Also Kommunikation spielt hier, glaube ich, eine ganz große Rolle, damit wir sozusagen gemeinsam an dieser gesundheitsbezogenen Lebensqualität arbeiten können.
Ich hatte mal eine Patientin, die gesagt hat, für sie ist es heute noch immer der Tag der Wahrheit, wo sie dann zur Befundbesprechung zu mir muss, weil sie das so in drin hat, dass sie quasi auf diesen Tag der Befunderöffnung quasi hingeht, wie ist meine Viruslast, wie sind meine Helferzellen. Und sie selber aber erkennt, dass das heutzutage ja gar nicht mehr so diese Bedeutung hat, die sie von früher kennt. Aber es ist interessant, dass sich immer noch viele Patienten quasi sich mir vorstellen und die Viruslast und die CD4-Zellzahl eigentlich im Mittelpunkt ihres Fokus steht. Was ich total spannend für mich finde, weil das gar nicht mehr in meinem Fokus steht, wenn ich mit meinen Patienten interagiere. Denn mich interessiert vielmehr ihre Lebensgeschichte, mich interessiert ihre Gesundheit im Alltag, was für Probleme sie denn haben. Geht es viel um sexuelle Gesundheit, geht es aber auch viel um die Komorbiditäten oder die Gesundheit, die Angst vor Krebserkrankungen, die Angst, krank zu werden. Und der psychische Bereich nimmt einen riesen Anteil aus. Schlafstörungen, Depression, emotionale Instabilität, Einsamkeit ist ein wichtiges Thema.
Spannend, wie Sie das nochmal beschrieben haben, diese Fixierung auf die Viruszahl, weil es natürlich erlernt ist, weil man damit natürlich dann, Sie haben es ja auch gesagt, gerade bei älteren Betroffenen, früher natürlich auch dramatisch wichtig war. Und heute darf man sich auf andere Dinge einlassen. Herr Dr. Rieke, springen wir mal in die Klinik, in die Ambulanz. Was sind da für Sie die wichtigsten Säulen, wenn wir auf eine gesundheitsbezogene Lebensqualität schauen, die wir natürlich möglichst hoch halten wollen?
Für mich ist natürlich das Körperliche zunächst einmal ganz wichtig. Das heißt, dass die HIV-Infektion gut eingestellt sein muss. Das ist etwas, was die Patienten heute auch erwarten, auch zu Recht erwarten. Mit den modernen antiretroviralen Therapien gelingt das ja fast immer. Aber genau wie Roger das eben schon angesprochen hat, die Komorbiditäten oder die Sorge auch vor begleitenden Infektionen oder Erkrankungen spielt eine große Rolle. Aber wenn die Patienten so vor einem sind, dann ist es ja doch so, dass man die oft über ganz, ganz viele Jahre kennt. Gut, das liegt daran, dass ich selber auch schon ein bisschen älter bin. Aber ich bin wirklich auch mit vielen Patienten schon alt geworden oder älter geworden. Und man kennt die Lebenssituation. Und mir ist nochmal so wichtig, die Gesundheitsdefinition der WHO, die finde ich in diesem Bereich von HIV und AIDS in der Begleitung der Patienten von herausragender Bedeutung ist, weil wir das, glaube ich, so wie kaum in anderen Fachbereichen so leben können. Nämlich das körperliche, soziale und das seelische Wohlbefinden. Mhm. Das wäre auch so mein innerer Anspruch in der Begegnung mit dem Patienten. Und das variiert. Manchmal spricht man mehr über die körperlichen Probleme, manchmal mehr über die sozialen Probleme und manchmal spielen wirklich seelische, psychische Faktoren eine große Rolle und dann muss der Fokus ganz klar darauf gelegt werden, sodass das Körperliche oft einfach nur die Grundlage der Interaktion mit dem Patienten ist.
Und damit haben Sie alle drei das skizziert, was wir in der Einleitung ja auch schon angesprochen haben. Sie haben natürlich eine Herausforderung dadurch, dass Sie die Menschen länger begleiten und dann sind natürlich Dinge neben den gesundheitlichen Aspekten, neben den medizinischen Aspekten auch wichtig, die vielleicht früher gar nicht so im Fokus waren, aber wo zu Recht jetzt die Betroffenen sich Gedanken drüber machen. Und genau das, und deshalb sind Sie ja nicht zufällig, Sie drei als Gäste hier bei uns im Podcast, denn genau das haben Sie drei erarbeitet im Rahmen eines Workshops bei den 19. Münchner AIDS- und Infektiologietagen. Dort ging es um die Kommunikation, und das haben Sie ja alle drei skizziert, dass das ein ganz zentraler Bestandteil ist, was die Betroffenen für Erwartungshaltungen haben, wie sie damit auch umgehen können, welche Herausforderungen es auch gibt. Und Sie haben das bei diesem Workshop sehr praktisch aufgezeigt, welche Herausforderungen es gibt auf der einen Seite, wie man denen aber auch begegnen kann. Ich habe die zwei Kasuistiken in der Eingangsmoderation ganz kurz skizziert. Eine war eine kommunikative Herausforderung und da war auch ein Patient dabei, der durch Krieg stark traumatisiert war. Können Sie uns diesen Patientenfall, den Sie dann zu dritt diskutiert haben, wo Sie auch Lösungen diskutiert haben, mal ein bisschen näher bringen?
Ja, gerne. Erstmal hatten wir tatsächlich den ersten Fall, das war ein Mann aus den so in den Mitte 40ern, der kam aus Tschetschenien, hatte also einen Migrationshintergrund und lebte aber auch schon eine Weile in Deutschland. Und er kam tatsächlich noch nicht so lange zu seinem aktuellen Behandler. Das heißt, es gab einfach natürlich noch keine so ganz langjährige Beziehung. Und da war halt eben eine Schwierigkeit auch dieses nicht regelmäßig zu den Terminen erscheinen. Und dieser Mensch präsentierte sich eben auch sehr, sehr introvertiert und verschlossen, hat eigentlich immer nur so Ein-Wort-Sätze gesagt. Mhm. Und man hat schon irgendwie mitbekommen, irgendwas stimmt da nicht. Er präsentierte sich auf der anderen Seite so vom Bild her auch mit ein paar, mit einer kleinen Kette, also war so religiös auch verankert, aber eben auch belastet. Und das ist so vor dem Hintergrund der Geschichte, die Sie jetzt auch schon angerissen haben, mit Kriegstraumata, einer Migrationserfahrung, auch etwas, was uns sicherlich häufig begegnet. Mhm. Und Dann kam es halt eben tatsächlich dazu, dass Befunde auftauchten, die so ein bisschen nahelegten, dass er eben tatsächlich auch nicht nur, also er präsentierte sich eben als verheiratet und erstmal schien heterosexuell und hatte dann halt aber eben tatsächlich auch eine positive Lewis-Serologie, sodass man ihn in dieser Situation auch konfrontieren musste mit sexuellen Themen, so ein bisschen im Raum lag, aber halt eben tatsächlich auch da andere Erfahrungen außerhalb der Ehe sozusagen sammelt. Und so etwas anzusprechen in so einem kulturellen Hintergrund und mit jemandem, der erstmal nicht so von sich selber herauskommt, da haben wir halt eben tatsächlich ein kleines Beispiel, wo wir eben verschiedene Strategien angewendet haben.
Jetzt höre ich das und denke erstmal, oh Gott, wie kann man denn da überhaupt zum Ziel kommen? Es gibt die sprachliche Barriere, da ist eine Migrationserfahrung, dann haben wir noch was Traumatisierendes, dann ist aber klar, da steckt irgendwas hinter. Wie kann ich denn hier, oder was haben Sie auch im Workshop herausgefunden, herausgearbeitet, dargestellt, welche Strategien gibt es denn dann, solche Betroffene ins Gespräch zu bringen, hier mehr zu erfahren, um dann letztlich eben auch positiv auf deren Gesundheit einwirken zu können?
Ja, also erstmal ist sicherlich ganz, ganz wichtig, diese sprachliche Barriere halt eben zu benennen oder halt eben herauszukristallisieren, ob das wirklich diese Einwortsätze, ob das halt eben auch eine wirkliche sprachliche Barriere ist. Das haben wir jetzt in diesem Beispiel nicht so gehabt. Also das war jemand, der war auch schon länger in Deutschland und konnte halt eben tatsächlich auch sprechen. Aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Also braucht man noch einen Dolmetscher, ja oder nein? Dann ist natürlich dieser Punkt, dass man noch keine langjährige Beziehung aufbauen konnte, eben einer, der ganz wichtig ist. Da muss man ran. Man muss irgendwie versuchen, den Menschen in seiner Lebensrealität zu verstehen. Und da hilft es halt eben, wenn man nicht nur so einen Beratungstermin so aufbaut, ja, hier ist jetzt konfrontativ sozusagen, hier ist die Viruslast, hier sind die Helferzellen oder hier ist jetzt die positive Lewis-Serologie, sondern halt eben tatsächlich auch mal so ein bisschen fragt, wie geht es Ihnen dann? Wie geht es Ihnen in der Ehe? Wie geht es Ihnen mit Ihrer Frau? Tatsächlich auch so ein bisschen nochmal herauszuhören, was auch belastende Faktoren sind oder wo es auch mal besser war. Also beispielsweise dieses Kriegstrauma wurde sehr deutlich, hat halt eben einen starken Verlust der Lebensqualität erzeugt, zusammen halt eben mit der Migrationserfahrung und so weiter. Und da kann man halt eben vielleicht andocken und sagen, ne, also als er halt eben in seiner Heimat war und dann hat er so von Tänzen erzählt, wo er natürlich auch irgendwie sich so ein bisschen angeregt gefühlt hat durch andere Menschen, die er ansprechend fand, kam er ins Erzählen. Und was halt manchmal ein erster Anker sein kann, um so mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen, die so sehr zurückgezogen sind, ist zu versuchen, irgendwie vielleicht so ein oder zwei Wörter in der Sprache zu erlernen oder einfach mal zu fragen, wie begrüße ich sie richtig oder spreche ich ihren Namen richtig aus. Das hilft manchmal, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Manchmal auch nach Ernährungsgewohnheiten zu fragen. Da kann man einen guten Anker setzen oder auch eine Beziehung aufbauen, wenn man fragt, was gibt es denn bei Ihnen sozusagen heute Abend? Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und kann sich ein bisschen dafür interessieren.
Ja, also ich finde, Katharina hat es schon toll dargestellt. Das ist tatsächlich, sich in die Welt des Gegenüber zu begeben. Und ich bin bei solchen Fällen immer wieder herausgefordert, weil eigentlich mein Alltag, würde ich eigentlich so diesen 5-Minuten-Termin bevorzugen, wo man schnell über Viruslast, Helferzellen und andere technische Dinge quasi sich konzentriert. Und gerade wenn man Menschen vor sich hat, die wenig reden, kann man die schnell eigentlich überfahren. Mhm. Und ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, in dem Praxisalltag jemanden Raum zu geben, dass er Mensch sein darf, dass er sich entfalten darf bei so etwas. Und ich glaube, Katharina Grund hat es toll dargestellt, wie man versucht, solche Anknüpfungspunkte zu finden. Spreche ich den Namen richtig aus? Das ist für mich eine richtige Herausforderung, weil ich kein Sprachtalent habe. Aber da kommen ganz lustige Dinge manchmal zusammen, wo man auch vielleicht mal lachen kann und einfach ermerkt, ich bin Mensch, ich bin kein Arzt. Mhm. Und da kann sich mir öffnen. Ich glaube, es sind solche Punkte zu schaffen, wo sich das der Gegenüber wohlfühlen kann, wo er Vertrauen langsam schöpfen kann, wo er merkt, dass ich eigentlich Mensch bin und ihm als Mensch auch begegne.
Ansgar Rieke, Sie sind ja jetzt in einem anderen Setting, aber treffen viele Dinge für Sie da auch zu oder sagen Sie, ich habe ja immer nur die 5-Minuten-Termine und gucke nur auf Labordaten?
Nein, das trifft genauso auf uns zu und ich sehe das genauso, wie es gerade schon erwähnt wurde. Also ich finde, man muss sich wirklich für die Patienten interessieren, nicht nur für die Helferzellen, sondern es ist wirklich wichtig, den Menschen hinter dem Patienten so wahrzunehmen, sich dafür ehrlich zu interessieren. Und das ist vielleicht jetzt gerade nochmal so angeklungen, was mir auch nochmal wichtig ist, dass man das offen tut. Also wirklich offen auf den zugeht und nicht mit vorgefassten Meinungen oder Moralvorstellungen oder Grundannahmen, sondern das wirklich in kurzen Sätzen, kurz angerissen, die Gespräche eröffnet, um damit allen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten zu bieten für das Gegenüber, das Gespräch so zu führen, wie es wirklich im Moment für ihn notwendig ist.
Manchmal haben wir auch so Bilder im Kopf, wie es sozusagen beispielsweise in einem bestimmten Kulturkreis wahrgenommen wird. Und manchmal, wenn man einfach so eine offene Frage stellt, dann ist man ganz überrascht, was eigentlich manchmal ganz anders ist, auch in anderen Kulturen. Also ich erinnere auch eine Frau aus Simbabwe mal, die so wahnsinnig gut aufgeklärt war über ihre HIV-Infektion. Die wusste wirklich mehr als 90% meiner deutschen PatientInnen. Und die war sozusagen aus ganz anderen Gründen auch letztendlich dann migriert. Also das sind manchmal so Punkte, wo man denkt, ja, man müsse in bestimmten kulturellen Kreisen noch besonders viel Aufklärung leisten. Nein, das muss manchmal gar nicht so sein. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt.
Ich würde das gerne aufnehmen, das, wo die Leute stehen. Und Frau Krohn, Sie haben es eben auch gesagt, manchmal ist es auch schon ganz schön, einfach nur in der Landessprache begrüßen zu können. Das ist aber ja nicht nur Aufgabe von Ihnen als Behandelnde. Und Herr Dr. Vogelmann, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Praxis sitze und habe vielleicht einen Namen, der schwieriger auszusprechen ist oder so, freue ich mich ja auch schon, wenn der am Empfang oder wenn ich dann eben aufgerufen werde, richtig ausgesprochen werde. Welche Fähigkeiten brauchen aber auch die Mitarbeitenden in ihren Teams oder haben in ihren Teams die Mitarbeitenden auch schon, um solche Hürden gut umschiffen zu können?
Also was bei uns in der Praxis sehr auffällig ist, weil wir unsere Arzthelferinnen, die quasi vorne auch die Patienten begrüßen, schon sehr, sehr lange dabei sind. Und ich glaube, das ist in vielen Praxen so, vielleicht noch mehr als in anderen, dass wir MitarbeiterInnen haben, die einfach auch mit den Patienten groß geworden sind und die auch, weil die Erkrankung früher so bedrohlich war, ganz andere Beziehungen aufbauen. Aber was mir auffällt, ist, dass viele einfach per Du sind bei uns. Das ist so eine Kleinigkeit, die man vielleicht in anderen Arztfragen nicht hat. Das funktioniert jetzt vielleicht nicht mit gerade Menschen aus anderen Kulturkreisen, wo das Du, das direkte Ansprache vielleicht nicht so das ist, was man gewohnt ist und vielleicht auch gar nicht möchte. Aber ich halte das zum Beispiel schon auch für eine interessante und wichtige Strategie, dass gerade die wirklich immer regelmäßig kommen, auch sich irgendwie zu Hause fühlen oder irgendwie fühlen, da kenne ich die Leute, da bin ich da, ne? Das ist so ein Faktor, ich weiß nicht, wie es in den anderen Praxen ist, da fehlt mir so ein bisschen den Einblick, aber das mag ich ganz gut in unserem Setting.
Also das ist bei uns auch der Fall, das fällt mir auch auf, wenngleich ich persönlich das nicht mache, Einfach um eine Gleichbehandlung so der Patienten zu haben, auch wenn man so aus dem Wartezimmer aufruft. Aber es fällt mir schon auf, dass eine sehr enge Bindung, gute Kenntnis zwischen dem Mitarbeitenden in der Ambulanz ist und dem Patienten. Das ist wirklich, weil die auch alles erzählen. Und wir machen das so, dass bei der Blutabnahme die Tür zugemacht wird, schon allein aus um Ruhe zu haben, aber da oft über Dinge gesprochen wird und ich, wenn ich die vorne die Akte abhole oder den Patienten abhole, dann gucke ich auch immer, was erzählen die mir. Manchmal ist es ja nur ein Stichwort, was man braucht, was bei der Blutabnahme so gesagt worden ist, wo ich im Gespräch vielleicht drauf achten muss.
Das heißt, es ist wirklich Teamarbeit. Das haben Sie gerade noch mal ganz deutlich skizziert. Mhm. Und auch eine Kompetenz, die das Team dann natürlich braucht. Ich bleibe bei diesen Kompetenzen. Und das ist was, was ich jetzt in vielen Interviews lernen durfte. Manchmal braucht eine Praxis, brauchen Sie als BehandlerInnen, aber auch Unterstützung von außen. Übersetzer bei sprachlichen Barrieren, das ist noch ganz, ganz praktisch. Manchmal sind es SozialarbeiterInnen oder Ähnliches. Das heißt, man muss so ein Netzwerk haben. Herr Dr. Vogelmann, ich bleibe jetzt, starte nochmal bei Ihnen. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Ihre Praxis hier ganz gut aufgestellt ist. Sie haben viel Erfahrung, Sie haben ein funktionierendes Netzwerk. Sowas kriege ich aber ja auch nicht über Nacht. Wie kriege ich das hin und was ist da wirklich zentral wichtig?
Ich glaube, das ist immer sehr individuell von Stadt zu Stadt, wo solche Schwerpunktpraxen auch sind. Bei uns ist das gewachsen von den Anfängen vor 30 Jahren, als die Praxis gegründet worden ist. Da war es halt die einzige Praxis, ist heute noch die einzige Schwerpunktpraxis. Das heißt, bei uns konzentriert sich also schon sehr viel. Und mit diesen Jahren ist halt das Netzwerk gewachsen. Da spielt die lokale AIDS-Hilfe natürlich eine wichtige Rolle und Gruppen, die sich engagieren für das Thema. Und ich bin eigentlich auch stolz drauf, dass wir in Mannheim jetzt zum Beispiel auch die Initiative Fast Track City mit der Stadt angehen können. Ne? Mhm. Dass es einfach Gruppen gibt, Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren, sowohl sozial, kulturell und natürlich aber auch medizinisch. Und das hilft immens, die Spieler dann auch leicht kennenzulernen. Und ich bin da hineingewachsen als neues Praxismitglied und habe halt gemerkt, man kann diese Strukturen dankend annehmen.
Wir haben eben schon mal über das Team gesprochen. Wie wichtig ist denn auch neben Ihrer eigenen Kompetenz, der Kompetenz im Team, eine Struktur in der Praxis oder in der Ambulanz, was die Organisation angeht, für eine gelungene Kommunikation? Oder kann man das vernachlässigen?
Nein, das ist absolut wichtig, natürlich. Letztendlich finde ich ja auch, dass unser Job nur ein Zahnrad oder ein Rädchen in einem Zahnradsystem ist. Also wir arbeiten ja schon sozusagen als Team. Ich glaube, Ansgar Rieke hatte das gerade eben auch angesprochen, dass auch die MFAs, wenn sie Blut abnehmen, teilweise manchmal mehr erfahren von dem Patienten als wir. Und letztendlich müssen wir halt eben alle gucken, dass wir im Team das sozusagen gut einbinden. Das fängt halt eben auch an mit der Begrüßung des Patienten, dass man dann halt auch einmal guckt, sind die Daten noch aktuell? Und das muss man halt manchmal leider bei Patienten, die sehr viel, also ich sage mal, die sind volatil, gerade Menschen mit Migrationshintergrund haben oft keine dauerhaften Handyverträge und da muss man halt irgendwie immer noch mal nachfragen, ob die Telefonnummer noch aktuell ist, ob die Adresse noch aktuell ist oder ob man halt eben auch eine E-Mail-Erreichbarkeit halt eben zur Verfügung stellen kann. Dann sind natürlich auch solche Dinge wie eine interkulturelle, nonverbale Kommunikation wichtig. Ne? Also ich versuche dann auch immer sozusagen so ein bisschen zu vermitteln, für manche Menschen ist es eben schwierig, an der Anmeldung jemandem in die Augen zu gucken. Das ist nicht unbedingt immer ein Zeichen von einem, also in unserer Kultur ist das sozusagen ein Zeichen von Höflichkeit, aber das ist nicht immer ein Zeichen von Verachtung, wenn das nicht geschieht. Und da muss das Personal, glaube ich, eben einfach auch mit geschult sein und muss halt eben gucken, dass man das quasi gemeinsam diese Aufgabe angeht.
Was sicher auch noch wichtig ist, ist sensibel zu sein, welche Patienten oder Betroffene nicht zusammen in der Ambulanz sein sollten, wer einen gesonderten Wartebereich hat. Also wir haben hier zum Beispiel ein eigenes Wartezimmer, wo sich jemand auch gesondert hinsetzen kann, wenn er das möchte. Das sind so Sensibilitäten, die, glaube ich, in diesem Bereich nochmal von größerer Bedeutung sind. Und ehrlich gesagt kann ich beim Team auch sagen, dass die mich auch ganz gut kennen. Die wissen auch, wann ich ein bisschen ruhiger bin, wann ich ein bisschen gestresster bin, weil die meinen Tagesablauf kennen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die meinen Terminkalender sonst kennen. Also ich muss immer noch zur Klinik rüber, zu den Visiten und sowas. Und da werden Gesprächstermine auch so gebucht, dass sie wissen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nach hinten offen ist oder ich selber auch ein bisschen ruhiger bin. Also wenn irgendeine Problematik ist, wird das eher auch schon mal auf den Freitagnachmittag gelegt, als nun morgens als Termin vor 8 oder so. Also ich glaube, auch da muss man als Team gut zusammenarbeiten und gucken, welcher Patient braucht im Moment welche Unterstützung und wo passt das am besten hin, auch so in dem, wie das Team aufgestellt ist.
Jetzt haben wir zu Beginn sehr klar herausgestellt, wie wichtig so eine, ich nenne das jetzt mal patientinnenorientierte Kommunikation ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es den oder die ein oder andere Zuhörende, die sagt, die haben ja wirklich gut reden, die drei, aus ihrer Situation heraus. Aber ganz ehrlich, ich habe für so eine Komplexität im Praxisalltag überhaupt keine Zeit. Das ist natürlich total zu verstehen, weil die Situation so ist, wie sie ist. Wenn Sie eine Schwerpunktpraxis haben, dann haben Sie wirklich genug zu tun, glaube ich. Aber was kann man denn da, ich sag mal, als positives Gegenargument vielleicht anbringen? Herr Dr. Rieke, machen Sie doch mal einen Aufschlag.
Ich kann das zwar verstehen, aber es ist manchmal so wie im Leben. Man muss zum richtigen Zeitpunkt gut investieren, um einen guten langfristigen Kontakt so mit einem Patienten zu halten. Und so ist das auch in unserem Bereich. Klar haben wir alle wenig Zeit, aber ich achte zum Beispiel darauf, dass ich die Erstvorstellung mit einem Patienten wirklich mit einem großen Zeitrahmen versehe und mich mit dem Patienten so auch strukturiert unterhalte. Also medizinische Vorgeschichte. Ich habe das auch so gelernt, muss ich sagen, versuche immer noch auch so die soziale Lebenssituation zu erfassen, also mit den Live-Events. Nicht, dass ich das jetzt alles dokumentieren muss, aber dass ich das wirklich verstanden habe. Und spreche mit dem Patienten so lange, dass mir nicht nur die Infektion klar ist, sondern vor allen Dingen die Lebenssituation, in der der Betreffende ist und wie er damit umgeht. Mir geht es also weniger darum, was hat der für einen Beruf oder mit wem hat er schon über die HIV-Infektion gesprochen. Das ist zwar auch wichtig, sondern mehr, wie sieht er das, wie empfindet er das. Ich persönlich dokumentiere mir das auch, dass ich das selber für mich jederzeit auch nachlesen kann. Diese Gespräche sind schon manchmal etwas aufwendig. Das Team weiß, dass ich bei einer Erstvorstellung einfach Zeit brauche und lässt mir die auch, also plant das so um mich herum. Aber das ist für mich eine sehr gut investierte Zeit, wo ich problemlos drauf aufbauen kann. Denn was man einmal mit dem Patienten so besprochen hat, auch was seine Lebenssituation angeht, das ist bei den nachfolgenden Gesprächen immer präsent. Ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Man kann problemlos von beiden Seiten da wieder anknüpfen und kriegt dann einen guten Faden hin. Und das geht mitunter manchmal erstaunlich schnell, weil es eine gute Basis hat, die man sich erarbeiten muss. Also das wäre so meine Empfehlung.
Ich habe mir zu dem Thema auch quasi so als Richtlinie selber vorgenommen, hinhören, das spart eben einfach Zeit, also so ganz ähnlich wie Ansgar Rieke das gerade formuliert hat. Auf der anderen Seite, klar, es gibt die Praxisrealität und es gibt halt auch, sage ich jetzt mal so, Menschen, die sich immer sehr viel Platz nehmen möchten. Und das geht nicht immer. Und dann muss man vielleicht auch einfach, oder man muss dann auch klar kommunizieren, so, ich habe jetzt heute so und so viel Zeit für Sie, ne? Da müssen wir eben alle Themen unterbringen und ansonsten müssen wir uns halt eben nochmal einen neuen Termin buchen. Und ich finde, das kann man auch machen.
Also ich persönlich schätze sehr auch die E-Mail-Kommunikation, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen als Struktur, aber viele meiner Patienten nehmen das an und machen das auch und wissen auch, dass sie mich per E-Mail immer am leichtesten und besten erreichen, weil ich auch immer versuche, innerhalb von 24 Stunden zumindest zu antworten. Und selbst auf dieser Plattform kommen dann manchmal Themen hoch, wo ich dann ganz klar sagen kann, dafür brauchen wir jetzt einen Termin und lade die dann auch zu einem Termin ein. Ich weiß, um was es da geht mit dem Thema. Ich kann mir die Zeit einplanen. Der Patient weiß, dass er kommen muss. Und damit kann ich dann vieles entzerren, weil ich dann auch nicht mehr so überrascht werde bei vielen meiner Patienten, wenn es darum geht, warum sie mich sehen wollen.
Sie hatten ja noch eine andere fiktive Kasuistik als die, die wir jetzt gerade besprochen haben und, wenn man so möchte, als Sprungbrett, um die Kommunikation schwerpunktmäßig uns anzuschauen. Diese andere fiktive Kasuistik war auch medizinisch super herausfordernd. Herr Dr. Rieke, was war das Herausfordernde bei diesem fiktiven Patienten?
Das war ein Patient, natürlich auch eine fiktive Fallvorstellung, die sowohl menschlich wie auch medizinisch herausfordernd war. Mhm. Patient, so Ende 50, der in der damaligen DDR noch groß geworden ist, sich dann unmittelbar nach dem Mauerfall sehr schnell infiziert hat, aber mit seinen Erlebnissen in der DDR-Zeit eigentlich so einem Staatssystem gegenüber ausgeliefert gefühlt hat und von daher, ja, ich sag mal so ganz rebellisch, staatsfern und fordernd, vorwurfsvoll so den Institutionen gegenüber war, um das mal ganz gelinde zu sagen. Das drückt sich auch aus in einer sehr aggressiven Grundeinstellung und einem sehr aufbrausenden Verhalten auch der Praxis und dem Praxisteam gegenüber. Das Ganze wird akzentuiert durch einen Alkoholabusus, der sicher sekundär entstanden war, weil er mit dem Leben und der Lebenssituation so einfach nicht mehr klargekommen ist. Mhm. Aber es ist nicht nur die HIV-Infektion, sondern es ist auch eine Hepatitis B, es ist ein Bluthochdruck, es ist ein Übergewicht und ein metabolisches Syndrom. Und in diesem Zusammenhang ist einfach so auch eine Niereninsuffizienz entstanden, die bei den Kontrollen eigentlich zunächst gar nicht so sichtbar war, aber die dann im Verlauf über diese Lebenssituation dazu geführt hat, dass ihm alles egal war und er auch die Tabletten nicht mehr eingenommen hat und dann letztlich mit einer Luftnotsymptomatik aufgeschlagen war, wo im Grunde doch das Vollbild eines nephrotischen Syndroms war. Also eine große Proteinurie und eben dann ein rascher Anstieg des Kreatinins auf Werte, die dann eine stationäre Einweisung erfordert. Das wäre so ganz kurz umrissen dieser Patient.
Wie Sie das jetzt dargestellt haben, da schlage ich doch die Hände über dem Kopf zusammen. Also ich meine, das ist ja ein akut zu versorgender Patient. Denkt man da nur noch an die Nieren sozusagen, an die Nierenfunktion, spielt HIV überhaupt eine Rolle? Was mache ich denn, banal gefragt jetzt?
Bei diesem Patienten war es denn so, dass er stationär eingewiesen wurde. Bei uns hier in der Konstruktion mit der Klinikambulanz ist das ja ohne Wechsel der Bezugspersonen möglich. Das ist sicher ein Vorteil bei uns. Sonst muss man sicher eine gute Kommunikation mit der Klinik haben. Ja, und wir haben natürlich gesehen, dass sowohl die HIV-Infektion schlecht eingestellt war, mit Helferzellen so um die 30, einer hohen Viruslast. Aber genauso hoch war die Hepatitis B ja noch höher, muss man sagen, im Millionenbereich. Und die Frage war, was an der Niere ist. Wir haben ihn dann letztlich in der Klinik auch Nieren punktieren müssen mit dem Befund so einer mesangioproliferativen Glomerulonephritis. Das sind dann schon spezielle Dinge, die man so in der Nephrologie dann auch gucken muss, wie man solche Patienten behandelt. Aber das Entscheidende ist, dass man diesen Patienten wieder an eine richtige Therapie heranführt.
Das im Hinterkopf empfinde ich aber als gar nicht so unherausfordernd. Wie kriege ich den denn wieder eingefangen, respektive dann eben auch zu seinem Selbstschutz umgestellt, respektive dahin, dass er dann auch adhärent ist und eine Behandlung mitgeht?
Hier in diesem Fall war es sicher so, dass es auch kolossal hilfreich war, dass wir den Patienten kennen mit seiner ganzen Lebenssituation, mit seiner Vorgeschichte, mit seinem Hadern den ganzen so Instanzen gegenüber, dass man ihn einfach mal so lässt, wie er ist. Auch in der Klinik zum Beispiel nicht versucht, ihn jetzt von jetzt auf gleich komplett Alkohol zu entziehen, sondern auch akzeptiert, wenn er weiter trinkt in gewissem Grade, so wie es in der Klinik halt möglich ist. Aber ihn mitnimmt und versucht, nach seinen Möglichkeiten zu motivieren, eben eine Therapie wieder anzufangen, die auch, wo er sieht, dass es ihm besser geht, dass Luftnot weniger wird, dass er einfach weniger leidet auch an seiner Situation. Also hier sicher eine lebensbedrohliche Situation, die auch mit Aszites noch gleichzeitig war und einer massiven Überwässerung, wo wir das ganze Vollbild brauchen aus ACE-Hämmern, Diuretika und, was man alles in so einer Situation macht. Also sicher eine echte Herausforderung, aber basierend auf dem Vertrauensverhältnis, was halt im Vorfeld so entstanden war.
Da schließt sich ja jetzt so ein bisschen der Kreis. Sie haben ja gesagt, sich die Zeit am Anfang zu nehmen, das nutzt nämlich jetzt, wenn es dann schwierig wird in so einer dramatischen Situation. Herr Dr. Vogelmann, Sie haben ja in der Praxis wahrscheinlich auch PatientInnen, die machen ja auch nicht immer alle automatisch das, was Sie ihnen sagen. Jetzt ist so eine akute Eskalation, wie bei dem eben beschriebenen fiktiven Patienten, der natürlich stationär behandelt werden muss, sozusagen das Ende der Fahnenstange. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie erahnen, hier ist jemand mit einem erhöhten Risiko, der ist aber schwierig zu führen? Wie kriegen Sie den oder die dazu, eine für ihn günstige und vernünftige Therapie dann auch mitzugehen?
Also ich muss ja nochmal auf diesen Workshop zurückkommen, wo ich ja als die Rolle des Arztes in diesem Workshop übernommen habe und dann diesem Patienten gegenüber ausgesetzt war, mit all seiner Aggressivität und seiner aufbrausenden Art. Und ich muss sagen, selbst in diesem Spiel, das wir dort hatten, ich gemerkt habe, wie sehr er mich überrollt hat. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Wir wollen zwar offen sein, wir wollen den Menschen sehen, aber manche von denen, die überrollen einen einfach mit ihren Vorstellungen, mit ihrer Aggressivität, mit ihrer Bestimmtheit. Ich glaube, da ist auch wichtig, dann mal hinzustehen, dagegen zu halten und zu sagen, Grenzen aufzuziehen. Ne? Mhm. Um zu sagen, okay, hier sind meine persönlichen Grenzen, hier sind die Grenzen meiner Behandlung, die Grenzen auch meiner Praxis. Und ja, ich will dir helfen. Ja, du brauchst Hilfe. Ich sehe dich in deinem Schmerz oder in deiner Angst oder in deiner Unzufriedenheit. Und zu sagen, ich kann dir helfen, aber hier sind die Spielregeln dafür. Und da tun sich viele schwer. Die können das auch nicht annehmen, wenn sie nicht krank genug sind. In dem Spiel, was wir hatten, da war dieser Mensch so krank, dass es, glaube ich, auch für ihn dann einfach klar war, dass er Hilfe benötigt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen immer auch der Frust auf unserer Seite, dass wir zwar sehen, was der Mensch braucht, der Patient braucht, unser Gegenüber braucht, aber manchmal ist es halt so, dass man die auch nicht erreicht. Aber man muss, denke ich, seine Grenzen und die Grenzen auch aufzeigen können.
Ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Man kann das ja wertschätzend machen. Man kann ja sozusagen jemanden dann auch in die Grenzen so oder so verweisen. Und wenn man eben sagt, ich nehme Sie in Ihrer Realität wahr, ich nehme wahr, Sie haben fürchterlich viele schreckliche Erfahrungen gemacht, aber jetzt ist hier eine andere Realität und wir wollen jetzt eben einmal gucken, wie können wir die Situation jetzt hier gerade aktuell verbessern, ohne dass wir quasi so persönlich werden oder dass ich das gar nicht mehr schaffe, weil sie mich so überrollen, dann geht das ganz gut.
Ich glaube, das ist wirklich auch die Frage der Professionalität, dass man die Dinge nicht persönlich nimmt. Auch nicht als persönliches Versagen oder als Angriffsfläche, sondern manchmal braucht ein Patient auch einen gewissen Sparringspartner, mit dem er sich so, ich hätte was gesagt, austoben kann. Aber in der Tat Grenzen aufzeigen und ihn dann in einen Bereich reinbringen, so dass man mit ihm arbeiten kann. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig.
Was ist denn jetzt wichtig, wenn wir auf HIV nochmal fokussieren, für solche Menschen mit so einer Problematik? Also wie gehen Sie dann ganz konkret vor? Welche Therapie kriegt der? Was wäre da anzuraten?
In diesem Fall war es ja so, dass wahrscheinlich durch die Compliance-Störung, also die Nichteinnahme der Medikamente, hier eine Exazerbation der Hepatitis B eine große Rolle gespielt hat, die ja ganz hoch virem erkennbar war, mit Erhöhung der Transaminasen und die Nierenproblematik mit dem Nachweis der Glomerulonephritis sicher eine extrahepatische Manifestation der Hepatitis B war, die dann noch mit Alkohol begossen wurde, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sagen darf. Das heißt, eine Kombination aus nicht eingestellter HIV-Infektion, nicht eingestellter Hepatitis B, die sich dann in der Niere mit äußert. Natürlich zusätzlich auch ein hepatischer Schaden, eine Leberzirrhose mit Aszites dabei. Bei aller Diskussion um TDF und TAF ist das ja jetzt eine Möglichkeit, die wir gut mit TAF behandeln können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir eine Verschlechterung der Nierenfunktion wie im vorliegenden Fall jetzt noch aggravieren. Das heißt, der ist mit TAF behandelt worden, zusätzlich flankierend, wie gesagt, mit Diuretika. Man kann SGLT2-Inhibitor noch dazusetzen und seinen Blutdruck einstellen. Und in der Fülle der Maßnahmen ist das eigentlich sehr gut gelungen, eben die Infektionserkrankung zurückzubringen. Das Ausmaß der Proteinurie ist nicht komplett zurückgegangen. Das heißt, er hat immer noch eine mittelgroße Proteinurie. Aber die Nierenfunktion ist jetzt weitgehend so, dass er eben gut leben kann damit.
Wir haben gestartet mit der Frage, was für Sie zentrale Bestandteile sind, wenn Sie an gut erhaltene gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Menschen mit HIV denken, in der Perspektive, dass die ein möglichst langes, gutes Leben haben. Wenn wir das jetzt noch mal runterbrechen, so zum Schluss als Take-Home-Message, wie das so schön heißt, Katharina Krohn, was wären für Sie die Empfehlungen für unsere Zuhörenden in diesem Kontext?
Wir haben ja vieles jetzt gesagt und ich denke, die wichtigen Punkte sind für mich, man muss mit dem Patienten wertschätzend, man muss ihnen zuhören und man muss hinhören. Man muss Bescheid wissen oder man sollte Bescheid wissen über die Hintergründe und die auch ganz offen erfragen, gerade auch bei Inhärenz. Das gibt einem sozusagen viel Hintergrundwissen. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, eine Beziehung aufzubauen. Und das braucht eben etwas Zeit. Aber der Mensch, den wir behandeln, der braucht eben lebenslang Vertrauen zu uns. Und das gelingt halt eben nur mit einer guten Arzt-Patienten-Beziehung. Und dann können wir diesen Fragen wie Stigma, Selbststigma auch gut begegnen und unsere Patienten genügend mit Wissen um HIV ausstatten, sodass sie dann halt eben auch, wenn ihnen solche Erfahrungen begegnen, stigmatisierender Art, darauf auch reagieren können.
Für mich sind es drei Stufen, wo ich meine Patienten einordne, wenn ich sie wahrnehme. Das eine ist die körperliche Gesundheit, die vor allem in der Anfangsphase viel mit Viruslast und Helferzellen und Compliance und Medikamentennebenwirkungen zu tun hat. Also fühlt ein Patient sich körperlich krank. Ne? Das ist die körperliche Gesundheit. Und die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich der Zustand, wo sich die meisten Menschen selber einordnen. Ich fühle mich gesund, aber an der Phase gibt es ja dann die Vorsorgeuntersuchungen, Dinge, die vielleicht präventiv gemacht werden müssen, die in der Zukunft passieren können. Und da ist es ja gerade bei vielen unserer Patienten, die in diesem Mittelalter sich befinden, wo das kardiovaskuläre Risiko ansteigt, wo solche Dinge eine Rolle spielen, die Krebsvorsorge, dass man da präventiv arbeitet. Aber das ist immer noch nicht für mich der Mensch, der dann wirklich in Körper, Geist und Seele gesund leben kann. Ne? Dass es eine Form von Gesundheit gibt, die über die Abwesenheit von körperlichen Beschwerden hinausgeht. Und ich glaube, in diesen letzten Kernbereich reinzukommen, da tun wir uns natürlich am schwersten, weil wir für den Körper zuständig sind in unserer Medizin. Aber ich freue mich immer, wenn es mir gelingt, auch meine Patienten, die ich viele, viele Jahre kenne, begleitet habe, dann auch in dem Bereich zuhören darf, ihnen helfen darf, sie unterstützen darf. Und das sind für mich so die besonderen Momente meiner Arbeit.
Ich nehme das nochmal auf, Roger, was du gerade gesagt hast. Also für mich ist auch Gesund ist der, der körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden hat. Das ist die Gesundheitsdefinition der WHO. Und ich finde, wir sollten nicht weniger tun, als diesem Anspruch entsprechen. Das ist oft zwar ein hehres Ziel, aber das gilt es im Alltag so in der ganz konkreten Begegnung mit dem Patienten umzusetzen. Also das wäre so mein Anspruch. Ja. Und da wäre mir wichtig, so wie es Katharina eben schon gesagt hat, eine gute Behandlungsbeziehung, Vertrauen, Verlässlichkeit, die auch im Team sein muss, also dass auch nicht ständige Wechsel sind, sondern dass das so eben eine Verlässlichkeit ausstrahlt. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine echte, akzeptierende, nicht wertende Kommunikation, weil das ist genau das, was unsere Patienten stigmatisiert. Da muss alles möglich sein. Manchmal empfinde ich das ja selber noch und denke, mein Gott, was habe ich ein langweiliges Leben, so mal vielleicht ganz persönlich gesagt. Und wie spannend erzählen Patienten von ihren Dingen. Ich möchte trotzdem nicht in vielen Rollen stecken, was die so erzählen. Aber ein wertschätzender, echter Umgang mit dem Patienten, das ist wichtig.